In Ägypten, zwischen zwei Religionen und Kulturen gefangen, überwältigt von der Sehnsucht nach väterlicher Liebe und Zuneigung, verliebt sich Amel in ihren 14 Jahre älteren Verwandten. Was sie sich anfangs als Traumehe ausmalt, wird schnell zu einem Albtraum. Ein Happy End scheint aussichtslos und Amel, inzwischen hochschwanger mit dem zweiten Kind, denkt nur noch an das scheinbar Unmögliche. Die Flucht nach Deutschland. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Amel, schön, dass du da bist und deine Geschichte heute mit uns teilst.
Gerne.
Amel, du bist teilweise in Deutschland und teilweise in Ägypten aufgewachsen. Wie kam es dazu?
Ja, meine Eltern haben sich in Deutschland kennengelernt. Mein Vater ist aus Ägypten nach Deutschland zum Studium gekommen, hat dann auch hier als Arzt gearbeitet. Meine Mama ist Krankenschwester. Und sie haben sich hier kennengelernt, haben sich verliebt, haben geheiratet und daraus bin ich entstanden und wir sind die Jahre danach zwischen Deutschland und Ägypten immer hin und her gereist.
War es für dich als Kind interessant, zwischen zwei Kulturen zu leben? Also waren da große Unterschiede? Wie sah euer Alltag aus?
Ja, also es war für uns Kinder, also für mich als Kind war es sehr interessant, es war schön bei meiner Oma in einem ländlichen Gebiet zu sein. Es gab viel zu erleben. Als Kind hat man über viele Dinge noch nicht so nachgedacht. Bis zu meinem Grundschulalter, denke ich, bis zur Grundschule war das alles sehr, sehr schön, harmonisch und interessant für uns als Kinder.
Was gab es da für Unterschiede?
In Ägypten nimmt die Familie sehr großen Einfluss auf das Leben des Einzelnen. Die Kultur ist sehr stark verbunden mit dem Glauben. Eigentlich gibt der Glauben immer die Richtung an. Also wir haben zum Beispiel es erlebt, dass Entscheidungen, die in unserer kleinen Familie getroffen wurden, nicht unbedingt auf das Wohlwollen der großen Familie gestoßen sind. Auch Entscheidungen, die wir oder für uns als Kinder in der Familie getroffen wurden, auch manchmal dann von Onkel oder Tante nicht gut befunden wurden. Und dann mussten wir das wieder bleiben lassen, was wir eben da gerade tun wollten. Auch für die Mama war es schwierig als Frau. Sie war unselbstständig. Damals konnte sie noch nicht einfach so sagen, ich möchte arbeiten. Das bedurfte immer der Einverständniserklärung des Ehemanns. Und mein Vater war damit nicht einverstanden, dass sie in Ägypten als Krankenschwester arbeitet. Überhaupt war es ein sehr eingeschränktes Leben in Abhängigkeit. Aber es gab auch schöne Dinge. Also die Familie kam oft zusammen. Man feierte schöne Feste. Und man hatte eine große Familie. Man hatte nicht nur Mama und Papa, sondern da gehörte Tante, Onkel, Cousine, Großcousine. Jeder, der zu dieser Familie dazugehörte, war da. Und es war auch ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl.
Und dazu im Gegensatz in Deutschland?
In Deutschland habe ich tatsächlich meine Familie nicht so erlebt, weil wir eigentlich immer so nur 2 Jahre in Deutschland waren, wenn es hochkam. Dann sind wir wieder zurück, weil mein Vater es nicht lange an einem Ort ausgehalten hat. Und für die Mama war es so, dass sie häufig eigentlich aus Kartons gelebt hat. Weil kaum waren wir irgendwo angekommen, hat sie ihn schon wieder zurückgezogen.
Okay, also schon große Unterschiede.
Ja,
ne? Ja. Also du hast dich ja schon als Kind auch für Jesus interessiert.
Ja.
Was hat dazu geführt?
Also meine Mama, als sie meinen Papa kennengelernt hat, war es ihr wichtig, dass sie uns im Glauben erziehen darf. Und sie hatte ihn das auch gebeten. Er hatte nicht darauf reagiert und für sie war das ein Ja. Sie hatte das als Ja gedeutet. Und sie hat das auch sehr ernst genommen mit der Glaubenserziehung. Von klein weg hatten wir die Bücher Menschen in Gottes Hand. Und Freitagabend wurde immer der Sabbatanfang gefeiert. Sabbat verbrachten wir zusammen. Wir mussten zwar später, als wir ins Grundschulalter kamen, in die Schule gehen, aber danach haben wir Sabbatschule gemacht. Und unser Leben war geprägt von dem Glauben unserer Mutter. Und wir haben unsere Mama auch sehr häufig im Gebet erlebt. Es gab viele Schwierigkeiten und sie hat immer im Gebet gekämpft. Und dazu hat sie uns auch immer dazu gerufen.
Sehr schön. Also deine Mama war Siebenten-Tags-Adventistin, ja?
Ja.
Ja, schön. Und wie sah eigentlich deine Beziehung zu deinem Vater aus? War sie so, wie du dir es gewünscht hättest?
Ja, die Beziehung zu meinem Vater war leider nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Mein Vater hatte sehr einen sehr starken Charakter. Er war eher distanziert. Ich habe mich nach Liebe, nach Anerkennung gesehnt. Das habe ich definitiv nicht so von ihm bekommen. Und er war auch kein Mann, der Emotionen zeigen konnte. Ja.
Also 1982 endete dann euer letzter Deutschlandaufenthalt. Du hast ja gesagt, ihr habt mal da, also mal Deutschland, mal in Ägypten gewohnt.
Genau.
Wie alt warst du da ungefähr?
11 Jahre.
Okay. Und dann, als ihr in Ägypten zurück wart, hat dein Vater deine Mutter dann überzeugt, aufs Land zu ziehen. Warum willigte sie ein und wie war das für dich?
Also es gab sehr viele Schwierigkeiten zwischen meinen Eltern, sehr viel Streit, vor allem um Glaube. Mein Vater hat meine Mama oft alleine gelassen mit uns Kindern. Er hatte seine Praxis im ländlichen Gebiet und kam nur Wochenends. Das heißt, meine Eltern führten eigentlich eine Wochenendbeziehung. Meine Mama sehnte sich natürlich nach einer Ehe, wo beide präsent sind, wo auch der Vater für die Kinder da ist und wo auch sie einen Partner hat an ihrer Seite. Und sie hoffte, wenn sie aufs Land zieht, da wo eben auch seine Arbeitsstelle ist, dass das einfacher wird. Und sie hoffte auch, da die Wohnung, die wir in Kairo hatten, eine sehr kleine Wohnung war, dass sich auch die räumlichen Verhältnisse verbessern.
Und wie war dann diese Erfahrung für dich, dort auf dem Land zu leben?
Ja, für mich war es nicht so einfach. Es waren plötzlich liebe Menschen, die so im Umkreis gewohnt haben, in Kairo nicht mehr da. Für mich war es eher Isolation, auch für meine Mama eigentlich. Die Schulen waren sehr minderwertig. Wir hatten doch in Kairo gute Schulen, die wir gewöhnt waren. Das war für mich manchmal so das Gefühl, als wäre mein Leben da irgendwo zum Ende gekommen. Es war ein absolutes Abgeschnittensein von der Außenwelt. Und da wuchs in mir ständig dieser Wunsch, einfach wieder unter Menschen zu kommen, ja, wieder am Leben teilzuhaben.
Warst du auch oft traurig in dieser Zeit?
Ich war sehr oft traurig, oft weinte ich mich abends in den Schlaf, weil ich einfach keine Perspektive sehen konnte. Freunde in dem Sinne hatte ich auch nicht. Ich war wirklich alleine. Ich hatte zu Hause mitgeholfen, natürlich. Es war ein großes Haus, ein großes Grundstück. Ich hatte ja noch Geschwister, 5 Geschwister außer mir. Und die Mama brauchte auch alle Hilfe, die sie bekommen konnte. Aber ansonsten Abwechslung, auch kulturell irgendwas zu erleben, war nicht dran zu denken.
Aber irgendwann bist du dann in ein Mädchenschulheim gegangen, also mit deinen Cousinen hast du dann zusammen gewohnt. Wie war die Zeit dort für dich?
Ja, als dann ich die 9. Klasse auf dem Land beendet hatte, da kam dann die Frage auf, was wird die nächste weiterführende Schule? Und es gab dann die nächste Großstadt, da wohnten bereits 3 meiner Cousinen, die waren dort zum Studium. Das war die Wohnung meines Vaters und die wurde dazu genutzt für Studierende aus der Familie, dass sie dort wohnen konnten. Und es waren noch 2 Räume frei. Und so entschied ich mich, ein Jahr vor meinem Bruder dorthin zu gehen, um da einfach dann mein Gymnasium zu beenden, genau das Gymnasium zu beenden. Und mein Vater willigte nach langem Betteln ein. Und so kam ich dann in die nächstgrößere Stadt, um dort praktisch dann mein Abitur zu machen.
Und hat sich dann der Zustand dort verbessert für dich, dein emotionaler? Hast du dort Freunde gefunden?
Nein, eigentlich blieb ich einsam. Ich bin auf die Schule gekommen und hatte so große Sehnsucht, mit Christen in Kontakt zu kommen. Also ich fühlte mich einfach von klein weg als Christin, ja. Und ich suchte einfach immer nach Menschen, mit denen ich diesen Glauben teilen kann. Und auf der Schule hatte ich die Hoffnung, auf christliche Mitschülerinnen zu treffen. Leider musste ich relativ schnell erfahren, dass sie Angst hatten. Also sie hatten Angst, mich als Freundin zu haben, die mit ihnen über Glauben sprechen möchte. Das ist nicht ganz ungefährlich. Und die meisten haben sich tatsächlich distanziert, bis auf eine Freundin, die dann geblieben ist. Mit der konnte ich wenigstens dann die Pausen verbringen. Und ja, das hat so ein bisschen entschädigt, sage ich mal. Und das war auch schön.
Du warst ja offiziell als Muslimin bekannt durch deinen Vater, ne?
Genau. Ja. Obwohl ich eigentlich von klein auf christlich erzogen wurde durch die Mutter und mein Vater eigentlich auch nie da war.
Also, du warst dann irgendwann in der 12. Klasse, ihr seid in den Sommerferien als Großfamilie zusammen ans Meer gefahren. Und in dieser Zeit schien sich endlich eine Tür in die Freiheit für dich zu öffnen.
Ja, scheinbar.
Was ist denn da passiert?
Ja, gut, damals war ich 18 und wir sind in die Sommerferien gefahren und die Cousine meines Vaters hatte uns ein Chalet praktisch gemietet, damit wir die Sommerferien dort verbringen. Und wir haben uns alle schon sehr darauf gefreut. Wir waren wieder ohne unseren Vater. Und dort lernte ich den Sohn der Cousine meines Vaters kennen. Er war 14 Jahre älter als ich. Und das war erst einfach nur so ein ganz lockeres Zusammensein. Wir haben miteinander gesprochen im Rahmen der Familien, nicht alleine. Man ist ja nie so alleine separiert. Und dann sind wir mal zusammen an den Strand gegangen, sind spazieren gegangen. Und im Laufe dieser Ferien hat sich einfach so eine nette Beziehung entwickelt. Wir hatten das Gefühl, dass wir uns mögen. Genau. Und ja, am Ende dieser Ferien hatten wir uns verabschiedet und es hieß dann wieder, ja, jeder geht wieder zurück an den Ort, von dem er kam.
Hat diese Freundschaft irgendwie etwas von der Sehnsucht gestillt nach Anerkennung, nach Liebe, die du bei deinem Vater nicht gespürt hast?
Ich spürte, dass er mich mag und er hat mich auch sehr freundlich behandelt. Er hat mich ernst genommen. Wir haben uns über viele Dinge gut unterhalten können. Und ich hatte das Gefühl, das erste Mal in meinem Leben, dass mich jemand wahrnimmt, dass mich jemand wertschätzt, auch meine Meinung zu bestimmten Themen einfach auch anerkennt, stehen lässt, nicht kleinredet. Ja, das war das erste Mal das Gefühl, ich genüge.
Und dann, als ihr euch verabschiedet habt, war es dann das oder hat er dich noch bis...
Ja, als wir uns verabschiedet haben, hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, seine Frau zu werden. Und das war natürlich erstmal eine Frage, die mich ziemlich überrascht hat. Damit habe ich nicht gerechnet, aber auch sehr berührt hat. Und ich empfand es als eine große Ehre und ich dachte mir, das ist wirklich das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und er fragte, ob er denn um meine Hand auch anhalten dürfte bei meinen Eltern.
Okay.
Ja.
Was hat er dann auch getan? Wie haben die denn darauf reagiert?
Meine Eltern waren nicht begeistert. Also mein Vater nicht, weil er gesagt hat, du bist noch zu jung. Eigentlich hätte er lieber gehabt, dass ich mein Studium beende und dann mir über eine Ehe Gedanken mache. Meine Mama hat gemeint, Amel, du machst den gleichen Fehler wie ich. Sie hat oft gesagt, siehst du nicht, wie es bei mir gerade läuft in meiner Ehe? Du erlebst es tagtäglich mit, willst du das Gleiche?
Ja.
Und ich habe das von mir geschoben, ich wollte das nicht. Die Situation zu Hause war mittlerweile so unerträglich geworden, dass ich da möglichst schnell raus wollte. Und in Ägypten als 18-jähriges Mädchen alleine wohnen, ging zu der damaligen Zeit gar nicht. Auch für die Zukunft war das eigentlich keine Option. Also man blieb eigentlich immer in der Familie, bis man heiratete. Und auf dem Land wollte ich auf keinen Fall mehr sein. Für mich war eigentlich klar, entweder du heiratest oder es bleibt alles, wie es ist. Und da ich jetzt diesen Mann kennengelernt hatte und ich ihn ja auch mochte, liebte, war das wie ein willkommener Ausweg.
Ja. Und dein Vater, obwohl er gesagt hat, du bist eigentlich zu jung, hat er trotzdem zugesagt?
Ja, also mein Vater war deswegen bereit, weil dieser Mann ein Verwandter war, den er gut kannte, den er auch sehr schätzte. Mhm. Er stand im Leben. Er hatte eigentlich alles, was man sich wünschen konnte für seine Tochter. Und somit hat mein Vater auch nichts mehr dagegen gehabt.
Ja. Also ihr habt euch dann verlobt. Das ging ja ziemlich schnell, aber das ist ja auch normal in der muslimischen Kultur. Und es war ja auch keine Zwangsehe, sondern ihr habt es ja beide gewollt. Nun stand deinem Glück ja nichts mehr im Wege, oder?
Ja, eigentlich nicht. Aber da war noch dieser Wunsch, einmal getauft zu sein. Also einmal mein Leben Jesus zu übergeben in der Taufe. Und das schien jetzt wirklich in weite Ferne gerückt zu sein. Das Gefühl, dass ich da eigentlich noch was klären müsste mit meinem Mann, das bedrängte mich zunehmend. Und ich rief ihn an und bat ihn um ein Gespräch. Und in diesem Gespräch sagte ich ihm, dass ich in meinem Herzen eigentlich eine Christin bin. Das war schon immer so. Und dass das mein größter Wunsch ist, dass ich auch das weiterhin so behalten darf. Und er war dann etwas still und etwas zurückhaltend. Ich wusste erst nicht, was das zu bedeuten hat. Er hatte sich darüber Gedanken machen wollen. Und er rief aber dann an und meinte, das wäre in Ordnung für ihn. Er kann eine Frau heiraten, die eine andere Religion hat, aber es dürfte niemand erfahren. Also es musste alles im Geheimen sein. Und das war eigentlich schon eine halbherzige Sache, weil damit habe ich, das war so eine unehrliche Lösung. Ja. Also ich habe zwar ihm gesagt, dass ich Christin bin, aber im Geheimen. Ja. Und damit hat sich ja nichts geändert. Für mich fühlte sich das aber schwierig an. Ich wollte jetzt diese Ehe, diese Hochzeit auch nicht mehr aufgeben, weil einfach an Reitenschwarz an Problemen damit zusammenhing. Er war aus der Familie, das heißt, es hätte einen riesen Eklat in der Familie gegeben. Die Fragen wären gestellt worden, warum jetzt nicht? Wenn das rausgekommen wäre, es wäre viel schwieriger geworden alles, so dachte ich.
Ja.
Dann waren schon so viele Dinge vorbereitet worden, es war schon so viel Geld investiert worden. Und ich, nach meiner menschlichen Schlussfolgerung bin zu dem Ergebnis gekommen, du kannst nicht mehr zurück. Er weiß es jetzt und das reicht.
Also du hast ihn natürlich auch geliebt, ne? Das war ja nicht so.
Nein, das stand vorne an. Ich habe ihn ja auch als Menschen eigentlich nicht verlieren wollen.
Ja.
Also es war nicht nur diese Sachzwänge rundherum, sondern es war schon auch, dass ich ihn ja auch heiraten wollte.
Genau, genau. Wusstest du eigentlich schon, was das für dich, für deinen Glauben in der Zukunft bedeuten würde?
Ja, das war mir bewusst. Also mir war bewusst, dass ich meine Kinder nicht im Glauben erziehen kann. Das steht mir nicht zu. Mir war bewusst, dass ich auch meinen Glauben selber nie ausleben kann, so wie ich das gerne möchte. Es war ein Leben mit zwei Gesichtern, immer mit einer Maske. Und das war auch schwer. Also immer jemand darzustellen, den man eigentlich nicht ist.
Ja.
Und ich wollte gerne, dass meine Kinder selber entscheiden, ob sie eines Tages mal Christen sein möchten oder Muslime. Ja.
Ja, wie du schon gesagt hast, nun liefen die Hochzeitsvorbereitungen ja aber auch schon auf Hochtouren. Und ja, dann wurde das, wo du dich so nachgesehnt hast, eigentlich auch fast zum Albtraum. Zum ersten Mal hast du dir den ernste Gedanken gemacht über die langfristigen Konsequenzen. Und ja, was ging da alles in dir vor?
Ja, es machte mich traurig, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass ich eigentlich meine Kinder irgendwann mal in die gleiche Situation bringe, in der ich jetzt war. Und das war einfach so ein großer Wunsch, dass sie das auch anders haben können. Und dieser Gedanke ließ mich auch nicht mehr los. Ja. Wie komme ich dahin?
Ja. Aber der Mut, den Mut hattest du dann doch
nicht. Nein, den Mut hatte ich nicht.
Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, es scheint dann wie ein großer Berg vor einem zu sein. Ne? Dann hattest du aber eines Tages einen Traum. Kannst du uns davon erzählen?
Ja. Also klar, diese Bedenken und Sorgen, die begleiteten mich Tag für Tag. Und in der Zeit habe ich mich auch wieder mehr mit meiner Bibel beschäftigt. Ich habe mehr in der Bibel gelesen. Ich habe auch wieder mehr gebetet, dass es auch eine Zeit lang brach gelegen. Mhm. Und in der Nacht hatte ich tatsächlich einen Traum. Und zwar habe ich geträumt, dass ich eine große, geschwungene Treppe den Himmel hochlaufe. Und begleitet von einer unglaublich herrlichen und majestätischen Musik. So was habe ich noch nie gehört. Und ich kann mir das auch nicht mehr in Erinnerung rufen. Es war so schön. Mhm. Und ich ging diese Treppe hoch, immer weiter, immer weiter. Und oben war ein helles Licht. Ich wusste, da steht Jesus in weiß, ganz in weiß und umgeben von einem unglaublich schönen Licht. Mhm. Und ich stand da und Jesus stand auch da und sagt, komm und iss mit mir. Mhm. Und ich habe ihn angeschaut für ein paar Sekunden und habe mich umgedreht und bin wieder runtergerannt. Mhm. Und unten angekommen, war ich sehr, sehr traurig, war entsetzt, dass ich dieses Angebot nicht angenommen habe und habe mich umgedreht und wollte die Treppe wieder hochlaufen. Aber da bin ich aufgewacht.
Oh, wow. Dieser Traum, was hat der in dir ausgelöst?
Dieser Traum hat mir eigentlich gezeigt, dass das so die jetzige Situation ist, in der ich bin. Ich begebe mich eigentlich in eine Abhängigkeit. Mhm. Und meine Mama hat immer gesagt, warte, warte doch, wenn du älter bist, kannst du deine eigenen Entscheidungen treffen. Mhm. Und diese kurzsichtige Entscheidung zu heiraten, um aus der Situation auszubrechen, mit der habe ich mir eigentlich meinen Weg verbaut. Mhm. Und eigentlich war das für den Moment eine Absage an Jesus.
Mhm. Aber etwas hat dir doch noch Hoffnung gegeben.
Ja.
Und das war?
Das war dieser Moment, wo ich mich unten auf der Treppe wieder umdrehte und wieder zurückging. Und ich dachte, Herr, du hast mich noch nicht aufgegeben. Irgendwas kommt da noch.
Mhm. Alles ist nicht verloren. Mhm. Ne? Mhm. Ja, du hattest halt aber schon diesen Weg eingeschlagen und es blieb auch dabei. Die Hochzeit fand statt. Mhm. Wie war denn dieser Tag für dich?
Ja. Diesen Tag erlebte ich mit gemischten Gefühlen tatsächlich. Ja. Also es war eine unglaublich prunkvolle und aufwendige Hochzeit, aber ich hatte den Eindruck, ich bin einfach eine Figur in einem Geschehen. Mhm. Ja. So richtig genießen konnte ich das nicht, weil ich einfach zunehmend mir überlegt habe, was es bedeutet für die Zukunft.
Mhm. Und wie ging es dann weiter?
Ja, nach der Hochzeit kehrte relativ schnell der Alltag ein. Mein Mann war bemüht. Ich fühlte mich erstmal glücklich und wohl. Man kann ja vieles gut verdrängen mit der Zeit. Das ist mir auch gut gelungen. Wir wohnten in einem großen Haus mit seinen Schwestern auch zusammen, die auch verheiratet waren. Mhm. Es war ein liebevolles und ein gutes Miteinander in diesem Haus. Es fehlte mir eigentlich an nichts. Ich hatte nun meine eigene Wohnung, so wie ich es mir gewünscht hatte. Ja, es war eine gute Zeit und mein Mann arbeitete eigentlich sehr, sehr viel, dadurch, dass er selbstständig war in seiner Praxis und zunehmend war auch immer mehr in seiner Praxis beschäftigt. Mhm.
Ja. Hast du da irgendwie schon Veränderungen an ihm gemerkt in der Zeit?
Ja, er wurde zunehmend melancholisch. Er sprach auch oft davon, dass er, ja, dass er vielleicht nicht so lange leben würde. Ich fragte mich, woher diese Gedanken kommen, warum. Mhm. Aber gut, ich meine, die Ägypter sind etwas melancholisch von ihrer Natur aus. Also dachte ich mir, muss nicht unbedingt jetzt einen Grund haben. Habe ich hier nicht weiter hinterfragt. Mhm. Ne? Aber so eine so leichte Wesens- und Sinnesveränderung habe ich schon gespürt.
Ja. Mhm. Also kurz nach der Hochzeit wurdest du dann auch schwanger und eure erste Tochter kam auf die Welt.
Richtig.
Hat sich dadurch das Verhalten deines Mannes irgendwie geändert?
Also er hat sich sehr gefreut über seine Tochter, hat sie auch geliebt über alles, sie ihn auch. Mhm. Der Papa war für sie wirklich alles. Und diese Zeit war eigentlich eine gute Zeit, würde ich sagen. Mhm. Die Familie freute sich über dieses neue Kind und ja, sie war einfach auch ein ganz bezauberndes Kind und unkompliziert, gut zu haben. Es war eine gute Zeit.
Schön. Mhm. Aber dann erhieltst du einen Brief von deinem älteren Bruder, der mittlerweile in Deutschland war. Mhm. Was schrieb er dir und was bewirkte diese Nachricht in dir? Mhm.
Ja, als der Brief von meinem Bruder ankam, da stand darin, dass er sich taufen lassen möchte und dass er Taufunterricht bekommt. Mhm. Und das hat mich sehr, sehr gefreut für ihn und rief auch gleich in Erinnerung, dass das ja auch mal mein Wunsch war. Und ich machte mir so zunehmend Gedanken, wie das jetzt so für mich weiterentwickeln kann, wie das für meine Tochter werden kann, die ich ja jetzt ja eigentlich auch gerne im Glauben erzogen hätte. Und es kamen ganz, ganz viele Überlegungen, die aber irgendwo nirgendwo eine Antwort gefunden haben.
Hattest du inzwischen selber wieder eine enge, tiefe Beziehung mit Jesus?
Ich fing wieder an, meine Andacht zu machen regelmäßig. Ich habe gemerkt, dass ich das in der letzten Zeit vernachlässigt hatte. Und mir war klar, dass ich diese Kraftquelle brauchte.
Ja.
Und somit habe ich wieder angefangen, regelmäßig meine Andacht zu machen. Ja. Und auch das Gebet wieder wertzuschätzen.
Ja. Ja. Dann an einem Nachmittag im Oktober 1992 erschütterte Ägypten ja ein sehr schweres Erdbeben. Und ja, wie war denn dieser Tag für dich und habt ihr großen Schaden erlitten?
Ja, also dieser Tag hat uns natürlich aus der Routine und Normalität rausgerissen. Mhm. Damit hat keiner gerechnet. Mhm. Es war wirklich ein schreckliches Beben. Es hat im Haus alles gewackelt. Ich hatte den Eindruck, die Wände zittern. Gott sei Dank hat es keinen großen Schaden an dem Gebäude gegeben, in dem wir gelebt haben. Mhm. Aber es war trotzdem ein furchtbares Erlebnis.
Mhm. Ja. Was ist da alles passiert genau?
Ja, es gab viele Verletzte. Mhm. Es gab auch Häuser, die eingestürzt sind. Jetzt in dem Bereich, in dem ich gelebt habe, ist nichts Größeres passiert. Wie gesagt, auch unserem Haus hat auch nichts gefehlt. Mhm. Aber es war eine Unruhe, ja, und es war Angst natürlich vor Nachbeben. Mhm. Und jeder flüchtete sich einfach auf die Straße. Ich habe auch die Sachen, die ich brauchte, schnell gepackt, habe unsere Tochter schnell in den Arm genommen, bin runter und haben uns dann vor dem Haus alle wiedergefunden auf der Straße.
Mhm. Hab sozusagen gewartet,
ja,
geschaut, ob wie's es weitergeht. Noch Nachbeben gibt. Mhm. Ja. Mhm. Wo habt ihr dann übernachtet in dieser Nacht?
Also es gab weitere kleine Nachbeben. Mhm. Wir haben uns erst in der Wohnung der Schwester meines Mannes versammelt. Dann am Abend bin ich mit meiner Tochter wieder nach oben gegangen, in unsere Wohnung. Mhm. Wir haben zusammen gebetet, wir haben es in Gottes Hand gelegt. Wir haben versucht, zur Ruhe zu kommen und das ist uns auch gelungen. Mhm. Wir haben dann gemeinsam geschlafen und am nächsten Morgen hatte sich dann ja so manches beruhigt, wobei es wirklich über Wochen Nachbeben gab.
Wow, krass. Aber dieses Geschehen hat natürlich auch in dir persönlich etwas ausgelöst. Mhm. Was hat das?
Ja, es hat auch in mir so ein persönliches Erdbeben letztendlich bewirkt. Ich bin ja auch christlich erzogen worden von unserer Mama. Und da war das Thema, dass Jesus wiederkommt, immer präsent. Mhm. Und auch die Geschehnisse, die vor Jesus Wiederkunft sein werden. Und da ist ja auch die Rede von Umweltkatastrophen, von Erdbeben, von ganz vielen Krisen. Und ich habe mich daran erinnert und ich dachte mir, was ist, wenn Jesus bald wiederkommt? Wo stehst du da?
Ja, das hat natürlich auch dazu geführt, dass du noch mal mehr dich an ihn geklammert hast.
Ja? Ich habe mich mehr an Jesus geklammert und ich habe mir bewusst gemacht, dass ich in der Situation, in der ich jetzt lebe, mein Kind nicht im Glauben erziehen kann. Und das war ja mein größter Wunsch, dass auch mein Kind Jesus kennenlernt, dass ich mich eines Tages taufen lassen kann und auch meine Tochter die Möglichkeit hat.
Ja. Im Dezember in demselben Jahr kam dann noch ein Brief von deinem Bruder aus Deutschland. Was hat er diesmal erzählt und was bewirkte dieser Brief?
Ja, dieser Brief, der kam eigentlich auch überraschend. Er kam so voller Freude. Mein Bruder hat berichtet, wie schön seine Taufe war und wie sehr er sich gefreut hat, dass jetzt sein Suchen ein Ende gefunden hat und dass er sein Leben Jesus in der Taufe übergeben hat. Und ja, das war für mich ein unglaublich trauriger Moment, weil für mich dieser Wunsch so weit weg war. Ich wusste nicht, wie sich das erfüllen sollte.
Ja.
Und aus dieser Situation heraus hätte ich gerne mit jemandem gesprochen. Aber das war auch unmöglich, mit wem hätte ich sprechen sollen.
Yeah.
Meine Mama war zu der Zeit auch nicht da, die war in Deutschland.
Yeah.
Damals war das mit dem Anrufen nicht so einfach. Und ich schwieg.
Also von dir hat keiner von dieser Taufe erfahren, ja. Aber irgendwie hat dein Vater das doch erfahren. Wie hat er dann darauf reagiert?
Ja, mein Vater hat irgendwie davon erfahren und war sehr, sehr wütend.
Ja.
Und er rief mich an und fragte mich, ob ich davon wusste.
Ja.
Und dann, ja, ich wollte nicht lügen. Ich habe ihm gesagt, ja, ich habe einen Brief bekommen, ich wusste davon.
Ja.
Und dann war er nochmal wütend, dass ich ihm nichts davon gesagt habe. Und ich habe ihm gesagt, ich habe es extra nicht gemacht, weil ich wusste, dass es dich verletzt. Und ich wusste, dass es für dich keine gute Nachricht ist. Und ich wollte das nicht, dass ich dich damit, ja,
belaste.
Belaste, ja. Genau.
Hat das irgendwelche Auswirkungen auf euer familiäres Leben gehabt, so mit deinen Geschwistern?
Ja, bis dahin durften meine Geschwister im Sommer immer zu mir kommen. Meine Mama war in Deutschland, die hatte eine OP vor sich und es dauerte einige Monate, bis sie wieder zurückkam. Und in der Zeit durften meine Brüder in den Ferien immer zu mir kommen. Das war immer eine sehr schöne Zeit. Sie haben sich gefreut, dass sie nicht alleine sind und ich habe mich gefreut, dass sie bei mir sind. Sie hatten auch einen guten Kontakt zu meinem Mann. Und mein Vater verbot das jetzt.
Oh.
Ja, sie durften nicht mehr zu mir kommen, weil er mich so ein bisschen als die Verbündete meines Bruders und meiner Mutter gesehen hat und jetzt die Geschwister vor mir schützen wollte.
Ja, klar. Ja. Du hast also die volle Wut deines Vaters abbekommen, aber hast letztendlich auch gespürt, dass es eigentlich nur ein unsichtbarer großer Kampf ist. Ja? Und dann in dieser ausweglosen Situation wurdest du dann auch noch ein zweites Mal schwanger.
Ja, die Mama kam zurück aus Deutschland und ja, sie hatte natürlich auch den Zorn meines Vaters erlebt. Er war natürlich wütend, das war sein ältester Sohn. Das bedeutete ja, wie ein Schlag in, das war für ihn wie ein Schlag ins Gesicht, ja, dass er jetzt der älteste Sohn in Deutschland ist, sich taufen lässt.
Ist auch eine Sache der Ehre, ne?
Es ist eine Sache der Ehre. Ich wusste, dass ihn das verletzen wird, darum habe ich das auch nicht kommuniziert. Jetzt kam die Mama und meinte, es ist nicht gut, wenn unsere Tochter alleine bleibt und ob ich nicht über ein zweites Kind nachdenken möchte. Und in der Situation habe ich wirklich alles Mögliche mir durch den Kopf gehen lassen, aber ganz bestimmt nicht ein zweites Kind.
Ja.
Und ich habe mich aber entschieden, es Gott vorzulegen. Und warum auch immer, ich weiß es nicht, habe ich gesagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich noch mal ein Kind bekomme, dann möchte ich doch bitte bis zum April schwanger werden. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber so habe ich es gebetet.
Okay.
Und tatsächlich, ich wurde dann im März schwanger. Und ja, es lief erstmal alles ganz normal so weiter. Im Raum stand immer noch, dass mein Bruder sich hat taufen lassen, dass mein Vater enttäuscht, wütend war.
Ja, also die Wut deines Vaters über die Taufe deines Bruders, die wurde ja immer größer eigentlich, ne? Und er hat dann auch zu bestimmten Maßnahmen gegriffen. Was hat er dann gemacht?
Das war natürlich jetzt eine schwierige Situation für uns alle. Und ich meine, diese Launenhaftigkeit meines Vaters haben sie auch zu spüren bekommen.
Ja.
Also es lag schwer auf der ganzen Familie.
Ja. Und er hat noch mit deinem Mann auch gesprochen, oder?
Ja, wir wollten ihn besuchen, beziehungsweise er hat uns eingeladen, aufs Land zu kommen und wir hatten geplant, ein paar Tage dort zu bleiben. Wir sind mit unserer Tochter hingefahren und als wir dort ankamen, da hatte ich schon das Gefühl, dass so eine ungute Stimmung da war. Und am Abend rief mein Vater dann meinen Mann zu sich und wollte eine Unterredung unter vier Augen mit ihm haben. Ich sollte nicht dabei sein. Das kam mir schon sehr ungut vor. Und es dauerte, ich kann mich nicht mehr erinnern, ein, zwei Stunden, dann kam er zurück. Aber er kam wirklich so wesensverändert zurück. Er war sehr wortkarg, er war distanziert. Und ich hatte zunehmend den Eindruck, also dieses Gespräch, das hat irgendwas bewirkt, was diese Distanz zwischen uns im Endeffekt ausgelöst hat. Mhm. Und mir war noch nicht klar, wie groß letztendlich das Ausmaß dieses Gesprächs oder was die Konsequenzen dieses Gesprächs sein wird.
Aber am Abend gab es dann einen Streit zwischen euch beiden.
Wir fuhren zurück.
Ja.
Und am Abend fing mein Mann aus dem Nichts eigentlich ein Streitgespräch an, das er auch führte. Und er sagte, dass er von meinem Vater erfahren hätte, dass mein Bruder sich hat taufen lassen. Und mein Vater hätte ihn gewarnt vor mir, ich sei genauso gesinnt wie meine Mutter und er solle auf die Kinder aufpassen. Und er hat mir gesagt, wenn ich jemals die Kinder im Glauben erziehen würde, im christlichen Glauben, dann hätte ich meine Kinder zum letzten Mal gesehen. Boah. Das war wirklich eine Ansage, das war eine Drohung und mit dieser Drohung wachte ich auf.
Boah. Also Stück für Stück schien jede Hoffnung auf Freiheit und ein glückliches Leben sich in Luft aufzulösen. Ne? Wie hast du dann reagiert? Was ist dann passiert?
Ja, ich meine, ich war in meinem Herzen wirklich sehr, sehr mit Jesus verbunden. Und ich habe Jesus von Herzen geliebt. Und ich fühlte mich eigentlich wie ein Verräter die ganze Zeit. Und mein größter Wunsch war es, endlich ernst in meinem Leben zu machen. Aber wie sollte ich das tun? Und ich fing dann einfach an, mir zu überlegen. Und dann kam mir der Gedanke, bete. Ich habe mich dann hingekniet, habe gebetet, habe gesagt, Herr, ich lege alles in deine Hände. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Situation rauskommen soll, aber ich bin bereit, dir alles zu übergeben. Den Plan, den du für mich hast, den möchte ich annehmen. So wie es kommt, Herr, ich gebe dir alles. Und als ich gesagt habe, ich gebe dir alles, kam sofort dieser Gedanke, wirklich alles? Und ich sagte, ja, alles, egal was es ist. Und irgendwie hatte ich schon so eine Vorahnung, das kann teuer werden. Aber gut, dabei habe ich es belassen und ja, habe es einfach in Gottes Hand gelegt.
Einmal hat Gott dir einen Psalm gegeben. Möchtest du ihn vielleicht mit uns teilen?
Ja, dieser Psalm hat mir eigentlich Kraft gegeben, weil dieser Psalm einfach so viel Trost und Hoffnung in sich birgt. Und das ist der Psalm 121. Und da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Und als ich diesen Psalm gelesen hatte, da habe ich mir gedacht, zweifle jetzt einfach nicht mehr. Warte ab, was kommt und sei einfach wachsam in allem, was du tust.
Zuversichtlich.
Zuversichtlich und vertraue.
Und dann hattest du ja in der Nacht nochmal einen Traum.
Ja. In der Nacht hatte ich dann einen Traum, der mir so ungefähr mich erahnen ließ, wo es hingeht. Und zwar träumte ich, dass ich mit meinem Mann zusammenstand. Ihm ging es nicht gut, er war krank. Er war am Flughafen, saß in einem Rollstuhl und verabschiedete sich von mir. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass dieser Abschied ein endgültiger Abschied ist. Das war so eine Mischung aus, ich will das nicht wahrhaben und so wird es kommen. Und nachdem ich aufgewacht bin, hat mich das auch nicht mehr losgelassen. Aber ich habe es einfach erstmal so in meiner Erinnerung bewahrt. Ja.
Also du hattest schon den Eindruck, dass du frei werden würdest, aber das auch natürlich mit Leid verbunden ist.
Ja, das war mir klar. Also diese Zusicherung, ich bringe dich hier raus, das war tatsächlich auch etwas, was sich sehr manifestierte in mir in dem Moment,
ja,
dass ich wusste, der Herr hat einen Weg.
Mhm.
Aber was es kostet wird, das ja, wusste ich noch nicht genau.
Ja. Mhm. Also in dem Sommer seid ihr dann als kleine Familie eine Woche ans Mittelmeer nach Alexandria.
Mhm.
Das hört sich natürlich traumhaft an.
Mhm.
Wie war diese Zeit für euch?
Ja, also durch diese schwierige Stimmung, die mittlerweile in der Familie herrschte, war es eine willkommene Abwechslung, einfach mal in Urlaub zu fahren.
Mhm.
Aber meinem Mann ging es seit einiger Zeit nicht so gut.
Mhm.
Ich dachte erst, das ist die Überarbeitung durch die vielen Nächte, die er in der Praxis auch verbracht hat. Ich konnte das nicht so richtig zuordnen und ich dachte, vielleicht tut uns das gut.
Mhm.
Und so sind wir gefahren und als wir dort ankamen, haben wir dann die Wohnung bezogen, die gemietet war, die Ferienwohnung. Leider war der Strand alles andere als schön. Es war mhm. dreckig, es war vermüllt. Auch die Wohnung war dunkel. Er hat sich eigentlich relativ schnell zurückgezogen, weil er sehr erschöpft war,
mhm.
hat fast nur geschlafen. Wir haben noch ein paar Lebensmittel eingekauft für diese Woche, in der wir dort verbleiben wollten. Und seit dieser Zeit war ich dann mit unserer Tochter alleine.
Ja, mhm.
Also wir sind ab und zu mal aus der Wohnung raus, ein bisschen spazieren gegangen. Wir haben die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen. Mein Mann lag im Bett, war krank, hatte Fieber, Schüttelfrost. Ab und zu ist er mal in die Apotheke, hat sich was besorgt.
Mhm.
Wir haben nicht viel miteinander gesprochen,
ja,
bis dann diese Woche rum war.
Boah, das hört sich ja wie eine reine Katastrophe, ne? Was
ja,
ein schöner Urlaub sein sollte. Du hast dir bestimmt auch große Sorgen gemacht, warum es ihm so schlecht ging.
Ja.
Ja. Seid ihr dann überhaupt gut nach Hause gekommen und konnte ihm dann zu Hause geholfen werden?
Ja, also es war ja so, dass er wirklich nicht gesund war und ich machte mir schon Sorgen, wie diese Heimfahrt verlaufen soll. Ich konnte nicht fahren, ich hatte keinen Führerschein zu der Zeit.
Mhm.
Also musste er fahren. Und ja, das war eine nicht ungefährliche Fahrt nach Hause.
Mhm.
Und er musste auch ein paar Mal anhalten, sich ein bisschen erholen. Jedenfalls sind wir am Ende des Tages dann zu Hause angekommen. Und wir waren froh, dass wir heil angekommen sind. Aber von da weg ging es mit seiner Gesundheit nur bergab.
Hm. Und die Ärzte konnten dir sagen, was war? Wusstest du, was war?
Er war bei vielen Ärzten. Mir wurde immer gesagt, keiner weiß es, was er hat.
Hm.
Aber es ist auch so, dass in Ägypten man nicht sehr offen mit diesem Thema Erkrankung umgeht. Das heißt, man sagt oft dem Betroffenen nicht, was er hat, um ihn vor einer schlechten Nachricht zu schützen. Das mhm. ist der Gedanke dabei. Aber im Endeffekt lässt man ihn immer im Unklaren, was er hat. Er merkt ja, dass er was hat.
Und er war ja auch Arzt. Ne?
Und er war auch Arzt.
Mhm.
Und man möchte dann aber auch die Familie schützen vor der möglichen schlechten Nachricht.
Mhm.
Und darum sagt man dann auch oft, ja, man weiß nicht, was bei rausgekommen ist oder ist nicht so schlimm.
Mhm.
Jedenfalls, er hat nie gesagt, was ihm fehlt.
Mhm.
Und ich konnte einfach nur sehen, dass es ihm von Tag zu Tag schlechter ging.
Ja, das war sicher nicht leicht, deinen Mann so leiden zu sehen, ne? Wie hat sich die Krankheit denn ausgewirkt?
Ja gut, er konnte nicht mehr arbeiten in der Praxis. Es musste ein Arzt gefunden werden, der die Praxis weiterführt.
Mhm.
Er hat auch nicht mehr teilgenommen an unserem Familienleben. Es drehte sich eigentlich nur alles um seine Krankheit.
Mhm.
Ich musste natürlich auch zunehmend ihm helfen, aus dem Bett raus. Ja, alles, was er brauchte, brauchte er eigentlich Hilfe, egal was er noch unternehmen konnte.
Mhm.
Das heißt, unsere älteste Tochter war dann auch zunehmend bei ihren Cousinen und Cousins,
mhm.
weil ich die Zeit gar nicht mehr hatte.
Mhm.
Also das tat mir auch leid, dass ich eigentlich sie abgeschoben habe, ungewollt.
Mhm.
Aber ihr ging es gut. Sie war in liebevoller Betreuung. Das war der Trost dabei.
Ja.
Und ja, so ging das eigentlich einige Monate.
Und die Beziehung zu deinem Mann, hat sich da was dann geändert in der Zeit?
Durch seine Hilfsbedürftigkeit jetzt auf einmal kamen wir uns etwas näher. Ja.
Mhm.
Ich habe gemerkt, dass er einfach meine Nähe wieder gesucht hat.
Mhm.
Aber wir haben über nichts gesprochen.
Mhm.
Also es war einfach nur die Handreichungen, die er gebraucht hat.
Ja.
Und immer wieder die Frage, was fehlt dir? Und immer wieder die Antwort, ich weiß es nicht.
Ja. Also es kam dann zu einem Punkt, wo du nicht mehr konntest und für ihn es auch nicht besser wurde. Was wurde dann vorgeschlagen?
Ja, der Familienrat kam zusammen und der Vorschlag, der schon einmal gemacht wurde, nämlich dass mein Mann nach Deutschland zur Behandlung fliegen sollte, der kam nun wieder auf den Tisch. Und nachdem jetzt schon Monate vergangen waren und keiner helfen konnte, hat man überlegt, ob man nicht vielleicht da doch noch einmal zu dieser Überlegung zurückkommt. Und da mein Vater viele Jahre in Deutschland als Mediziner tätig war und noch Kontakte hatte, wurde überlegt, ob nicht mein Vater ihn begleitet. Er hat dann auch alles arrangiert, auch das Krankenhaus, in das er kommen sollte, und ist dann tatsächlich mit ihm geflogen.
Und dann beim Abschied am Flughafen, da kam dir dein Traum wieder in Erinnerung.
Genau, also ich bin nicht mit ihm mitgefahren, aber er war mittlerweile so schwach, dass er tatsächlich in einem Rollstuhl an den Flughafen gebracht werden musste und auch im Flughafen mit dem Rollstuhl dann auch in die bis zum Flugzeug gebracht wurde. Und da kam mir mein Traum wieder in Erinnerung. Und ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass das jetzt alles sehr schnell gehen wird.
Also es war ein Wettlauf mit der Zeit,
ja,
buchstäblich. Und Gott hat dir immer wieder einen besonderen Gedanken gegeben. Was hat er dir gesagt?
Gott hat mir immer wieder gesagt, ich führe dich hier heraus, halte dich bereit. Und er hat mich auf so viele Dinge aufmerksam gemacht, die noch wichtig sind, die ich mitnehmen muss. Dass ich einfach angefangen habe, wirklich meine Papiere in Ordnung zu halten. Ich hatte keinen deutschen Pass, ich hatte keinen ägyptischen Pass. Es musste so viel noch gemacht werden. Es war wichtig, dass ich unsere persönlichen Papiere dabei hatte, wie Geburtsurkunden, Zeugnisse und so weiter. Dass das alles so mir geschenkt wurde, dass ich daran denke, in diesem Chaos. Ich war ja auch noch hochschwanger. Das war mittlerweile November. Im Dezember sollte ich entbinden. Und also ich hatte den Eindruck, es ist noch ein Berg von Dingen zu erledigen, bevor ich wirklich über eine Ausreise denken kann.
Und dazu war noch Krisenzeit in Ägypten, ne?
Richtig. Ja. In den 80er Jahren war es auch so, dass der Terrorismus in Ägypten aufkam und auch sehr stark wurde. Man durfte sich nicht sehr lange in öffentlichen Gebäuden aufhalten. Man wurde schnell von der Polizei auch wieder nach draußen gebracht. Die wollten nicht, dass große Menschenansammlungen sich irgendwo befinden. Und mein Schwager war so freundlich und hat gemeint, er möchte mich unterstützen. Ich kann mich an Details nicht mehr so erinnern, aber ich weiß, dass er so diesen letzten Schritt zu meinem Pass letztendlich noch gemacht hat. Also er hat dann bei den Behörden die nötigen Stempel geholt und dann diesen Pass ausstellen lassen. Und er musste sich oft irgendwo in eine Ecke verstecken, damit er nicht von der Polizei wieder verscheucht wird, damit er zu den Beamten reinkam. Also jeder war wirklich bemüht, mich da zu unterstützen.
Wow. Dann kam deine zweite Tochter Anfang Dezember auch gesund zur Welt. Ist also alles gut gelaufen. Aber dein Mann war immer noch in Deutschland. Wie ging es ihm?
Ja, mein Mann war in Deutschland und es ging ihm zunehmend schlecht. Also ich bekam regelmäßig Anrufe von meinem Vater, die eigentlich immer wieder den gleichen Inhalt hatten. Er weiß nicht, wie lange es gut geht, wie lange er noch am Leben ist. Der Zustand verschlechtert sich ständig. Zwischendrin stabilisiert er sich mal wieder, aber keine Besserung in Sicht. Und ich hatte wirklich den Eindruck, es drängt. Ich habe auch dann immer wieder gesagt, lieber Gott, hilf, dass die Zeit genauso reicht, wie wir sie brauchen.
Wollte dein Vater dann eigentlich, dass du nach Deutschland kommst, zu deinem Mann?
Nein.
Aber es war schon nötig, dass du zu ihm gehst.
Ich wollte das. Ich wollte das, weil ich mir zunehmend gedacht habe, wenn es eine Möglichkeit gibt, aus dem Land rauszukommen, dann jetzt, und zwar mit den Kindern. Denn sollte tatsächlich der Fall eintreten, dass mein Mann verstirbt, komme ich mit den Kindern nicht mehr raus aus dem Land. Und zwar hat das einen Grund. Ich brauchte die Einverständniserklärung von meinem Schwiegervater. in der Abwesenheit meines Mannes, dass ich die Kinder mit rausnehmen darf.
Okay.
Ich alleine hätte jederzeit reisen können, aber ich alleine wollte ja nicht reisen. Ich wollte ja meine Kinder mitnehmen.
Ja.
Und jetzt war es wichtig, meinen Schwiegervater da zu gewinnen, dass er bereit ist, mir das okay auch für die Kinder zu geben.
Mhm.
Und das stellte ich mir jetzt nicht ganz so leicht vor.
Mhm.
Es kamen dann eigentlich einige Vorschläge. Ich könnte ja alleine fliegen oder nur mit einer Tochter und die andere da lassen. Und dann überlegte ich mir, welches der beiden Kinder soll ich da lassen? Das kam für mich nicht in Frage.
Ja.
Und ich sagte dann zu meiner Schwägerin, sie war so ein bisschen die Vermittlerin, entweder ich nehme beide oder keiner fliegt.
Mhm.
Und weil die Familie sich erhofft hat, dass unsere Anwesenheit ihrem Sohn gut tut, also meinem Mann, haben sie letztendlich eingewilligt, dass ich mit den Kindern, mit beiden fliegen darf.
Oh. Und ihr habt natürlich auch viel gebetet, ne?
Wir haben viel gebetet, ja.
Wow.
Und auch die Gemeinde hat gebetet, ja.
Wow.
Also auch da hatte ich um Gebet gebeten und ich wusste, dass da wirklich ein, die Gemeinde in Deutschland hat gebetet, meine Mama.
Hm.
Ich wusste, da ist ein Heer von Betern hinter mir.
Ja. Wunderbar. Jetzt stand deine Abreise also wirklich nichts mehr im Weg, oder?
Ja, zum Teil, möchte man denken. Also die Erlaubnis hatte ich ja. Aber jetzt waren noch die Behördengänge, die notwendig waren.
Mhm.
Und auch mein Vater, der gegenarbeitete.
Mhm.
Also mein Vater rief regelmäßig aus Deutschland an, rief meine Schwiegermutter an und sagte ihr, dass es keinen Sinn macht, dass ich mit den Kindern nach Deutschland komme, weil ich ja gar keine Zeit habe für meinen Mann, wenn ich mit den Kindern da bin und dass er da einfach die Notwendigkeit nicht sieht.
Mhm.
Trotzdem, Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank hat der Herr es so geführt, dass sie nicht abgewichen sind von ihrer Zustimmung.
Mhm.
Ja. Ja, jetzt, meinen ägyptischen Pass hatte ich ja schon und jetzt dachte ich, ich brauche noch ein Visum für Deutschland, weil ich ja keinen deutschen Pass hatte. Und ich dachte, das ist gar kein Problem, denn die deutsche Staatsbürgerschaft habe ich. Das sollte sich schnell erledigt haben.
Mm.
Aber das entwickelte sich eigentlich zum größten Problem.
Mm.
Ich bin dann auf die Botschaft gefahren, habe dann dort auch ein Gespräch gehabt mit einem Mitarbeiter der Botschaft, habe ihm meine Situation geschildert und meinen Wunsch, möglichst schnell nach Deutschland reisen zu können mit den Kindern.
Ja.
Und er stellte mir dann eine Frage, und zwar, was würden Sie machen, wenn Ihr Mann in Deutschland verstirbt? Haben Sie vor, in Deutschland zu bleiben?
Mm.
Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, mit den Kindern. Und dann war seine Antwort, und wieso? Und dann habe ich gesagt, ich bin deutscher Staatsbürger, ich kann in Deutschland bleiben und ich würde gerne dann bei meiner Familie in Deutschland bleiben.
Mhm.
Und daraufhin hat er gemeint, ja, da sieht er jetzt eigentlich keinen Weg und schon gleich gar keinen schnellen Weg.
Boah.
Und war nicht wirklich hilfsbereit. Hm. Ich bin dann sehr ernüchternd zu Hause gefahren, war eigentlich enttäuscht und dachte mir, lieber Gott, wieso bleibe ich jetzt hier stecken?
Ja.
Das, wovon ich eigentlich dachte, das ist überhaupt kein Problem.
Hm.
Und wir fuhren nach Hause und ich habe das erzählt und da sehe ich auch wieder Gottes Gnade. Die ganze Familie war wirklich bemüht, einen Weg zu finden, eine Lösung zu finden.
Ja.
Und während wir so uns unterhalten, da bekam plötzlich jemand den Gedanken, wir haben doch einen entfernten Verwandten, eigentlich Bekannten, und der hat doch gute Beziehungen zur deutschen Botschaft.
Wann war das? Das Datum, weißt du das noch?
Das war vielleicht ein paar Tage vor Heiligabend.
Mhm.
Die Gespräche gingen hin und her. Und irgendwann mal bekam ich den Anruf, ja, am 24. soll ich zur Botschaft reinfahren. 24. war Heiligabend.
Mhm.
Eigentlich arbeitet da niemand mehr.
Ja.
Und man würde mir das Visum in meinen Pass eintragen. Man würde mir einen Eilpass oder weiß ich, auf jeden Fall einen Pass aufstellen.
Ja.
Und ich habe da dann mein Visum reinbekommen.
Wow.
An Heiligabend.
Wow.
Und als mir das so bewusst wurde, was Gott hier eigentlich alles getan hat,
mm.
Ja, das war mein größtes Weihnachtsgeschenk. Also ich hätte mir so gewünscht, einfach da schon in Deutschland zu sein, mit meiner Familie. Aber das war eigentlich das größte Geschenk, das Gott mir machen konnte. Und von da weg wusste ich, jetzt stehen eigentlich alle Türen offen. Ich habe dann meiner Schwägerin gesagt, dass ich gleich fliegen möchte, weil sie meinte, ja, jetzt haben wir ja alle Formalitäten erledigt, die Pässe sind da.
Ja.
Jetzt kannst du ja in Ruhe einen Flug suchen. Und ja. Ich sagte, nein, ich möchte gleich morgen fliegen.
Ja, ja.
Aber um die Weihnachtszeit ist es auch nicht unbedingt leicht, nach Ägypten einen Flug zu bekommen oder von Ägypten zurück.
Ja.
Weil einfach da der Tourismus sehr stark ist. Ne? Es sind viele Flüge von Deutschland nach Ägypten. Auch ägyptische Bürger, die nach Hause fliegen. Und ich habe tatsächlich einen Flug am 25.12. in Richtung Deutschland bekommen.
Für euch drei?
Für uns drei.
Wow, was für ein Geschenk. Also eigentlich mehrere Geschenke. Ne? Du hattest all deine Dokumente zusammen. Du hattest das Visa. Der Flug war gebucht und den hat sogar dein Vater bezahlt. Ja, der eigentlich vorher total dagegen gearbeitet hat. Und ihr wurdet dann tatsächlich zu dritt ganz herzlich von eurer Familie verabschiedet mit guten Wünschen.
Ja.
Ne? Und ihr wart endlich auf dem Weg nach Deutschland am 25. Wie war diese Reise und wie ging es dir?
Also viele, viele Steine fielen mir natürlich vom Herzen auf dieser Reise.
Ja.
Ja, und das war ein Meer an Emotionen, das mich da überkam in dem Moment. Ich umarmte unsere Tochter und unsere Älteste und wir beteten zusammen, wir danken Gott für diese Führung. Wir konnten unser Glück eigentlich nicht fassen. Also ich muss sagen, ich. Ich glaube, unsere Tochter konnte das alles noch gar nicht so richtig realisieren.
Ja, war noch zu
Die jung. Freute sich einfach, ihren Papa zu sehen. Und das erste Mal hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin frei. Ich bin frei und ich darf frei bleiben. Und als ich so überlegte, was Gott in den letzten Monaten alles für uns getan hat, da war ich überwältigt, weil es so viele Sackgassen gab, wo ich mir gedacht habe, wie soll das weitergehen? Ja, wie kann sich das lösen? Und Gott hat es immer wieder gelöst. Und ich war einfach nur dankbar und voller Bewunderung für diesen persönlichen, liebevollen und allmächtigen Gott.
Ja, boah. Also in Deutschland angekommen, wurdet ihr herzlich von deiner deutschen Familie empfangen.
Ja.
An was kannst du dich da noch erinnern?
Es war Winter, es war kalt, es war sehr kalt.
Ja.
Ja, das kannten wir natürlich so nicht. Und meine Mama und mein Bruder empfingen uns. Und meine Mama hatte schon warme Jacken für meine Tochter und für mich. Und es war schön, sie zu sehen. Und sie haben sich so gefreut, uns zu sehen. Und sie hatte mir dann gesagt, dass mein Onkel und seine Frau bereit waren, uns aufzunehmen. Und ich hatte die auch schon lange, lange nicht mehr gesehen. Wir hatten auch keinen Kontakt so über bestimmt 10 Jahre. Über 10 Jahre. Und es hat mich einfach so gefreut, die Familie wiederzusehen. Und für einen Moment hatte ich all das, was hinter mir war und noch vor mir liegt, wirklich ausgeblendet. Es tat so gut, sich einfach zu freuen.
Ja, also würdet bei deiner Tante und deinem Onkel aufgenommen und dort war auch für alles gesorgt?
Ja, die hatten das Zimmer meiner Cousine für uns hergerichtet, ganz liebevoll. Meine Tante hatte sich wirklich um so viele Details gekümmert. Es war für die jüngste Tochter gesorgt, es waren Kleidungsstücke da, es war alles da mit meiner Mama zusammen, die sich wirklich bemüht haben. Es fehlte mir an nichts. Und auch dieser liebevolle Empfang, das schöne Abendessen. Ich fühlte mich einfach zu Hause.
Ja, schön. Ja. Das bringt ja auch Heilung, ne?
Ja, ja.
Nun warst du in Deutschland, aber das war ja doch noch nicht das Happy End. Deinem Mann ging es ja gar nicht gut. Was passierte als nächstes?
Ja, sehr schnell wurde ich aus diesem friedlichen Miteinander rausgerissen. Mein Vater rief dann schon am nächsten Tag an. Und meinte, ich sollte mich bitte beeilen. Er möchte jetzt wieder nach Ägypten zurück. Ich soll jetzt dann auch zu meinem Mann kommen, denn dafür sei ich auch gekommen.
Ja.
Und das haben wir dann auch versucht umzusetzen. Meine Mama hatte noch eine Woche Urlaub. Den restlichen Urlaub hatte sie eigentlich schon verbraucht, um mit meinem Vater und meinem Mann zusammen zu sein, auch hier einfach zu unterstützen, wo sie konnte. Und diese eine Woche hatte sie noch und sie wollte dann mit mir mitfahren. Ich hatte von der Klinik, in der mein Mann behandelt wurde, eine Zusage, dass ich ein Zimmer im Schwesternwohnheim beziehen darf für die Zeit, wo wir dort waren. Denn wie gesagt, Geld hatte ich nicht. Ich bin mit 50 D-Mark nach Deutschland geflogen. Ich hatte nichts. Ich war wirklich angewiesen auf jede Hilfe.
Wow.
Und ein befreundeter Pastor, der brachte uns dann dorthin. Und ja, wir kamen in ein Zimmer, da war erstmal noch gar nichts. Ich hatte auch kein Bett für unser Baby und auch für die älteste Tochter hatte ich wirklich nur das Nötigste. Aber wir sind jetzt erstmal da angekommen. Ich bin dann rüber, hab meinen Mann sehen wollen. Ja.
Wie war das denn, als du deinen Mann das erste Mal gesehen hast? Er war ja auf der Intensivstation, oder?
Genau, er war auf der Intensivstation. Ich hatte gehofft, dass ich unsere älteste Tochter mitnehmen darf, aber das war nicht erlaubt. Kinder durften nicht auf Intensivstation. Das war sehr schwer für sie zu verstehen und sie war auch sehr traurig und ich habe sie vertröstet, dass einfach es einen Tag geben wird, wo sie ihren Papa sehen darf. Das war vielleicht nicht so gut, aber mir fiel im Moment nichts Besseres ein.
Ja.
Und ich hoffte es ja auch irgendwo immer wieder. So, das war so ein Chaos in meinem Herzen.
Klar.
Zwischen, ich möchte, dass Gottes Wille geschieht, aber eigentlich möchte ich meinen Mann auch nicht loslassen.
Ja, ja.
Ich kam da rein und er lag regungslos auf seinem Krankenbett. Er war beatmet, konnte also mit mir auch nicht sprechen. Aber als ich reinkam, liefen ihm die Tränen übers Gesicht. Und da war mir bewusst, er weiß, dass ich da bin.
Ja.
Ich habe einfach angefangen, ihm zu erzählen von unserer Tochter, die neugeboren ist. Und alles, was sich in den letzten Monaten so ereignet hat. Und er hat nur geweint. Und ich hatte das Gefühl, es wird zu viel. Und darum bin ich dann auch gegangen.
Und wie war das Wiedersehen mit deinem Vater?
Mein Vater hat mich freundlich empfangen, entgegen aller Erwartungen. Er hat mir dann die persönlichen Dinge meines Mannes übergeben und meinte nur, er möchte jetzt fliegen, er hätte jetzt genug getan und er hat ja auch einen großen Ausfall gehabt, finanzieller Art, auch durch seine Praxis, die er niemand betrieben hat in der Zeit.
Ja.
Meine Brüder waren ja auch alleine, die waren praktisch in Betreuung oder in der Obhut der Familie zurückgelassen worden. Und ja, sie hatten weder Mama noch Papa. Und es wurde eigentlich auch Zeit, dass er wieder zurückging.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass du natürlich auch völlig erschöpft warst. Du bist ja dann zu deinen Mädels zurück aufs Zimmer.
Ja.
Was hast du dann gemacht?
Ja, ich habe erst mal überlegt, wie ich das alles jetzt so organisieren kann. Wir haben zusammen auch Gott gedankt, dass er uns bis hierher gebracht hat. Für die Mama kam es dann auch zu dem Punkt, dass sie demnächst dann auch wieder zurückfahren musste an ihre Arbeitsstelle, denn auch ihr Urlaub würde dann in ein paar Tagen enden. Und ich erinnerte mich, dass ich noch eine gute Freundin an diesem Ort, in dem wir auch zur Behandlung meines Mannes gekommen sind, habe. Und ich überlegte, ob ich da die Telefonnummer noch habe. Ich habe sie gefunden, ich hatte sie. Und ich rief sie einfach mal so aufs Geratewohl an. Und tatsächlich war sie da und wir tauschten uns aus und es war so eine große Freude. Keiner von uns hätte gedacht, dass man sich mal wieder sieht. Und schon natürlich gar nicht unter solchen Umständen. Und sie kündigte sich auch gleich an und kam.
Sie wurde dir dann auch ziemlich zur Unterstützung noch, ne?
Ja. Sie hat auch gesehen, wo es fehlt, was wir alles noch brauchen. Und meinte, ein Arbeitskollege, der hätte gerade viele Sachen, die er abgeben wollte, weil sein Kind größer geworden ist. Und sie würde mal fragen, ob sie diese Dinge bekommen kann.
Schön.
Und hat uns dann wirklich ein Kinderbett organisiert und Decken und Kleidungsstücke. Mhm. Also es war wirklich alles da.
Schön. Du hast ja auch erzählt, dass dein Vater dir die persönlichen Sachen deines Mannes noch gegeben hatte. Was hast du da entdeckt?
Ja, wie gesagt, ich bin mit 50 Mark nach Deutschland gekommen. Es fehlte also auch an Geld. Und während ich so das Jackett meines Mannes durchsuche, ob da irgendwelche wichtigen Dinge drin sind, sehe ich plötzlich in der Jackentasche, ziehe ich einen 1000 D-Mark-Schein raus.
Wow.
Das waren 1000 D-Mark, das war richtig viel Geld.
Ja.
Und ich dachte mir, lieber Gott, dir sei Lob und Dank. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mein Flug wurde bezahlt.
Hm.
Wir hatten unser Auskommen in Ägypten in der Zeit, wo mein Mann die Praxis nicht leitete, weil ein anderer Arzt gefunden wurde, der diese Praxis betrieben hat. Da bekamen wir auch anteilig. Und jetzt komme ich nach Deutschland mit nichts und auch da ist erstmal gesorgt.
Ja, durch deine Familie, durch die Freundin.
Durch meine Familie,
durch
die uns aufgenommen
Geldschein hat.
Ja, genau.
Ja.
Also wirklich so viel. Ich hätte das nie so planen können.
Ja, Gott hat wirklich gesorgt.
So viele liebevolle und offene Herzen, die uns da wirklich unterstützt haben.
Wow. Aber dazu muss man trotzdem noch sagen, der Gesundheitszustand deines Mannes hat sich immer mehr verschlechtert und man musste davon ausgehen, dass sein geschwächter Körper den Langkampf jederzeit aufgeben könnte.
Mhm.
Wie ging es weiter und was ging in dir vor?
Ja, also ich bin da Tag für Tag hingegangen, musste natürlich dann die Kinder zurücklassen. Meine Freundin hat sich die Zeit genommen, war dann bei ihnen und eines Tages konnte ich einfach nicht mehr. Dieser Spagat wurde einfach zu groß. Ich habe den Tag in der Klinik verbracht und kehrte am Abend nach Hause. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, lass los.
Mhm.
Du hast darum gebeten, dass Gottes Wille geschieht.
Mhm.
Und es ist an der Zeit, ihm jetzt auch die Handhabe zu geben. Und ich kehrte zurück und auf dem Weg, es war still, es war alles dick verschneit, es war ein wunderschöner Sternenhimmel und ich dachte mir, Herr Jesus, ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt diesen ganzen Weg mit dir gemeistert, mit deiner Hilfe, aber jetzt kann ich nicht mehr. Und ich möchte endlich aufhören, gegen dich zu kämpfen. Einen Tag vorher hatten wir noch die Möglichkeit, für meinen Mann zu beten. Das war mir auch sehr wichtig. Und ich bat damals einen Pastor aus der Gegend, mit mir noch für meinen Mann zu beten, weil ich hoffte, vielleicht noch vor seinem Tod, dass er sein Herz Jesus übergibt. Ich wusste nicht, wie viel er noch wahrnehmen kann.
Ja.
Und wir haben zusammen gebetet. Und eigentlich am nächsten Tag verschlechterte sich der Zustand. Und während ich da so dastehe, habe ich gesagt, Herr, ich gebe dir alles in deine Hand, alles. Und wenn du jetzt meinst, dass das Beste ist, dass mein Mann einschläft, dann möchte ich dir das auch übergeben. Und ich hatte Frieden. Ich bin nach Hause zu den Kindern. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es in dieser Nacht enden wird. Und ich legte mich hin. Ich weiß, es war noch schwer, aber die Entscheidung war getroffen. Und in der Früh gegen 2:30 klingelt das Telefon am Flur.
Ja.
Und ich bekomme die Nachricht, dass mein Mann verstorben ist.
Wow. Das ging dann doch ziemlich schnell, ne?
Das ging dann schnell, ja.
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 Er hatte also die Erlösung, also von dem schweren Leben, endlich Frieden. Was ging dann in dir noch vor?
Ja, in dem Moment war ich eigentlich sehr sachlich. Also Emotionen habe ich so weit weg von mir geschoben, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich funktionieren. Ich bin rüber, ich habe noch die Formalitäten erledigt, die noch zu erledigen waren.
Ja.
Rief meine Mama an, die einen Tag vorher erst abgereist war, um wieder in die Arbeit zurückzugehen.
Mhm.
Und die war natürlich auch völlig außer sich.
Ja.
Und meinte dann, ja, wir kommen und holen dich ab.
Mhm.
Und jetzt war das Problem, meine Tochter hatte ja so lange gehofft, unsere Älteste, den Papa, zu sehen.
Ja.
Und ich musste ihr jetzt erklären, dass der Papa verstorben ist, dass sie den Papa nicht mehr sehen wird.
Mhm.
Das war für sie auch sehr, sehr schwer. Und sie weinte und wehrte sich dagegen, mit einzusteigen. Es kam dann ein Onkel von mir, meine Cousine, die haben alles mitgenommen, was wir so an Gepäck hatten und uns natürlich. Und sie weigerte sich und wehrte sich mit Händen und Füßen. Und es war vielmehr so schwer, das Kind so zu enttäuschen. Und ich glaube, sie hat es mir auch ein Stück weit übel genommen.
Klar. Ja.
Und es war auch nicht leicht für sie, das jetzt zu verstehen, weil so Tage, wochenlang immer wieder ihr gesagt zu haben, wenn es dem Papa besser geht, dann darfst du ihn sehen und jetzt auf einmal ist er weg.
Ja.
Aber im Endeffekt sind wir dann zurückgefahren zu meinem Onkel, der uns dieses Zimmer bereitgestellt hatte.
Mhm.
Und er war auch unglaublich bemüht, sich um sie zu kümmern und versuchte hier einfach ihr auch Liebe und Güte auch
diese Lücke
zu geben und die Lücke zu füllen. Ja,
ja. Also es ist kam mir das unglaublich, also schwer vorstellbar, was du da durchgemacht hast. Ne? Aber es war ja immer noch nicht das Ende.
Nein, es war noch nicht das Ende.
Der Körper deines Mannes musste ja noch nach Ägypten überführt werden und du musstest mit. Mhm. Was kam da noch alles auf dich zu?
Ja, jetzt kam natürlich die Überführung auf mich zu. Mein Mann musste ja nach Ägypten überführt werden, weil er dort auch beerdigt werden sollte.
Mhm.
Und die Familie rief an aus Ägypten, instruierte mich, wie ich das alles regeln soll, mit der Botschaft Kontakt aufnehmen und so weiter und so fort. Das lief alles größtenteils von Ägypten aus, dass sie das eigentlich schon in die Hand genommen haben, aber so manche Dinge musste ich hier doch noch erledigen.
Mhm.
Und der schwierigste Part war jetzt, ihnen zu erklären, dass ich nicht mit den Kindern zurückkomme. Das war für mich sehr, sehr schwer, weil ich ja ein gutes Verhältnis zu ihnen hatte.
Ja.
Und es fiel mir schwer, weil ich wusste, das bedeutet eine große Enttäuschung für sie. Das war wie ein Schlag ins Gesicht.
Mhm.
Und das wollte ich eigentlich nicht. Also das tat mir sehr leid, aber ich wusste, es gibt keinen anderen Weg.
Mhm.
Wenn Gott dich jetzt durch so eine starke Hand hier rausgeführt hat, du kannst nicht wieder zurückgehen.
Ja.
Weil für diese Entscheidung hat Gott möglicherweise keine zweite Lösung.
Ja.
Und ich bin dann einfach da gestanden und dachte mir, das muss ich Ihnen jetzt einfach sagen.
Mm.
Dann kam ein Anruf von jemandem, den ich nicht kannte. Und er drängte mich auch und sagte, wenn ich nicht nach Ägypten zurück möchte, wenn ich in Deutschland bleiben möchte, dann darf ich auf keinen Fall meine Kinder mitnehmen. Also das war nochmal eine zweite Bekräftigung, auf keinen Fall die Kinder mitnehmen.
Mm-hmm.
Ja, was nun? Ich habe einen sehr, einen wunderbaren Bruder, der mir damals zur Seite stand und er sagte, du wirst nicht allein fliegen, ich fliege mit.
Das war der Bruder, der schon in Deutschland gewohnt hat, ne?
Das war der Bruder, der in Deutschland gewohnt hat, auf den mein Vater zornig war.
Das war natürlich für ihn auch ein Risiko.
Der sich hat taufen lassen, richtig. Das war für ihn ein Risiko.
Ja.
Und ich hatte erst Sorge, wirklich große Sorge. Und er meinte, ich lasse dich nicht alleine fliegen, wir fliegen zusammen.
Er
hatte sein Ticket gebucht und auch für mich. Und ich bin ihm auf ewig dankbar, dass er damals mit mir mitgeflogen ist. Ich war so dankbar, ihn dabei zu haben. Ja.
Vor Ort war es dann auch nicht einfach. Wie hat deine Familie auf dich reagiert, als du ohne deine Kinder dort ankamst?
Also meine Schwiegermutter war sehr enttäuscht, auch mein Schwiegervater. Die sind dann auch gegangen, als sie gesehen haben, ich bin ohne Kinder gekommen. Aber sie haben mich nicht irgendwie unschön angesprochen. Also sie sind einfach gegangen.
Mhm.
Meine Schwägerin dagegen war eigentlich sehr lieb, natürlich auch enttäuscht. Eine Tante machte mir große Vorwürfe. Und ich bin dann einfach ja, in meine Wohnung gegangen, habe gebetet, habe Gott um Kraft gebeten und habe ihn gebeten, dass es doch nicht so lange dauern möge, ja, bis ich meine Kinder wieder sehe.
Ja. Und wie ist das dann verlaufen? Hast du irgendwie noch einen Segen bekommen oder eher Schwierigkeiten, bevor du abgeflogen bist?
Ja, es war einfach betretende Stille. Eigentlich hat keiner so richtig mit mir gesprochen. Ich habe so richtig die Verachtung in den Augen, vor allem meiner Familie, väterlicherseits gespürt. Und am nächsten Morgen bin ich runtergekommen. Ich wollte zu meiner Schwiegermutter mich mit ihr unterhalten. Und dann schaut sie mich an, hat nicht viel gesagt, hat nur gesagt, Amel, die Kinder haben ihren Vater verloren, sie sollen nicht auch noch ihre Mutter verlieren. Den nächsten Flug, den du kriegen sollst, nimmst du bitte und fliegst zurück zu deinen Kindern.
Wow.
Und sie hat das so gesagt, dass es da eigentlich nichts mehr zu diskutieren gab. Das war klar, es war eine Anweisung. Und sie wollte auch nicht weiter reden. Ich rief dann meinen Bruder an und bat ihn, die Flüge umzubuchen. Wir hatten uns auf eine längere Zeit eingestellt. Das war auch möglich, auf Anhieb. Und so traten wir schon am nächsten Tag eigentlich unsere Reise wieder zurück an. Ja.
Wow, das geht ja dann auch schnell, ne?
Wenn das Gott ging die Türen sehr schnell. Öffnet.
Ja. Was für ein Segen.
Ja, wirklich, ich war unglaublich dankbar.
Du warst dann also mit beiden Kindern in Sicherheit in Deutschland und hast alles Weitere für die Zukunft in Gottes Hand gelegt.
Ja.
Ja. Da muss ich doch direkt noch daran denken, dass du immer einen besonderen Wunsch hattest.
Das war der Wunsch von Anfang an, genau, mich taufen lassen zu können.
Und?
Ja. Ja. Das Erste, was ich machte, als wir dann so einigermaßen zur Ruhe gekommen sind, war, dass ich um Taufunterricht gebeten habe. Und der Pastor damals, ja, ist diesem Wunsch gerne nachgekommen.
Ja.
Ich habe Taufunterricht bekommen. Und ich muss dazu sagen, ich habe nicht so viel Ahnung von Theologie gehabt.
Ja.
Ich habe einfach eine sehr persönliche Beziehung zu Jesus gehabt.
Ja.
Das ist das, was mich eigentlich mein Leben lang immer aufrechterhalten hat. Diese Liebe zu Jesus und dieses Bewusstsein, er ist an meiner Seite und wird mich nicht fallen lassen. Ich habe viele schlechte Entscheidungen getroffen. Aber ich habe auch erlebt, dass Jesus immer einen Ausweg hatte. Und jetzt war es endlich der Moment gekommen, wo ich sagen konnte, jetzt möchte ich zu dir gehören. Ich möchte dir endlich Danke sagen, indem ich dir mein Leben übergebe. Und das war einer der glücklichsten Momente meines Lebens.
Ja.
Ja, und auch die Aussicht, dass ich das meinen Kindern jetzt mitgeben darf, das war eigentlich das Schönste, was ich in dieser ganzen schweren Zeit erleben durfte.
Wow, das war ein Segen.
Ja, das war's.
Ich weiß auch, dass du dann 3 Jahre später einen liebevollen Ehemann geschenkt bekommen hast, wieder. Und ihr habt noch eine weitere Tochter.
Ja.
Ja. Gott hat dich wahrlich gesegnet und letztendlich hast du dein Happy End bekommen.
Ja.
Ja. Ich hätte dann zum Schluss noch eine Frage. Die Familie in Ägypten, hast du die jemals wieder gesehen?
Ja. Ich habe sie wieder gesehen und es war ein sehr schönes Wiedersehen. Weil es waren liebe Menschen, die ich nicht gerne zurückgelassen habe. Aber da ich mich für Jesus entschieden hatte, gab es keinen anderen Weg. Und das war für mich definitiv, stand an erster Stelle. Aber das heißt nicht, dass diese Menschen für mich unbedeutend geworden sind. Und die Liebe dieser Menschen, die hat mich so bewegt, als unsere Kinder dann erwachsen waren. Mein Vater war mittlerweile verstorben, wobei auch wir uns versöhnt haben in der Zwischenzeit.
Schön.
Hatten wir überlegt, alle nach Ägypten zurückzugehen und einfach die Familie wiederzusehen. Und das war ein unglaublich liebevoller Empfang. Keiner hat irgendein Wort des Vorwurfs geäußert. Sie haben uns so angenommen, wie wir waren. Sie haben wirklich alles gemacht, damit wir uns wohlfühlen. Sie haben sich so über den Thomas gefreut, mein Mann. Und ich hatte den Eindruck, Herr, du hast mich über die Maßen beschenkt. nicht nur, dass ich damals mit starker Hand aus Ägypten rausgekommen bin,
ja,
sondern dass du mich auch so wieder zurückgeführt hast in eine liebevolle Umgebung, wo kein Wort des Vorwurfs geäußert wurde.
Mhm.
Und es war, als hätten wir uns viele Jahre nicht mehr gesehen und die Freude einfach so groß war, dass wir uns alle wieder liebevoll in die Arme genommen haben.
Mhm.
Es war eine schöne Begegnung, die so viel auch geheilt hat.
Mhm.
Und auch die Zeit, die wir dort verbracht haben, war eine unglaublich wertvolle und schöne Zeit.
Ja. Und ich weiß auch, dass deine Töchter regelmäßig zu Besuch sind und mhm. der Kontakt auf jeden Fall jetzt sehr lebendig und sehr liebevoll ist.
Das ist er, ja.
Ja,
ja, und sie gehen gerne zurück, ganz besonders unsere mittlere Tochter. Die fühlt sich da wunderbar
ja.
zu Hause und geborgen und freut sich einfach nur, dass sie diesen Kontakt hat. Das sind ihre Wurzeln
mhm.
und dass sie zu diesen Wurzeln zurückkehren konnte.
Mhm.
Ja.
Und ihr könnt trotzdem euren Glauben frei ausleben.
Können wir,
ja. ja
können
ja.
wir. Sie respektieren das.
Ja.
Wir reden nicht viel über Glauben,
mhm.
aber diese Offenheit und diese Liebe, mit der wir uns trotzdem begegnen können, das ist wunderbar.
Wow.
Ja.
Also die Hoffnung nicht aufgeben, ne? Das Happy End
ja.
ist vollkommen.
Ja.
Ja.
Ja, und wenn ich so zurückschaue auf dieses Leben, dann wünsche ich mir, dass wenn andere vor so einer Entscheidung stehen, sich wirklich gut überlegen,
hm.
was das bedeutet.
Hm.
Denn es ist nicht so einfach.
Mhm.
Man kann nicht ohne weiteres in eine Ehe hineingehen, wo so unterschiedliche Glaubensüberzeugungen herrschen
ja.
und darauf hoffen und vertrauen, dass das alles friedlich bleibt.
Ja.
Entweder man gibt seine Überzeugung auf oder man wird daran zugrunde gehen.
Mhm.
Das ist wirklich schwierig. Also es ist nicht immer so, dass es so gut endet. Und ich kenne viele Fälle, wo dann Frauen tatsächlich entweder ihren Glauben aufgegeben haben oder dann vor einer gescheiterten Ehe standen.
Hm, ja.
Ja.
Danke, Amel, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast,
ja.
dass du heute da warst.
Ja, danke fürs Zuhören, fürs Anteilnehmen. Und ich habe am Anfang, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, diese Geschichte zu erzählen, ich habe viel Gedanken darüber gemacht. Es hat mich vieles wieder eingeholt und sehr traurig gemacht. Ich musste auch viel weinen.
Mm.
Aber am Ende, das möchte ich auch nochmal betonen, konnte ich eigentlich vor Freude weinen,
mm.
weil ich gesehen habe, wie großartig wirklich Gott mich geführt hat durch diese Zeit.
Ja.
Und was für einen wunderbaren Ausweg er uns geschaffen hat.
Mm.
Ja, gelobt sei Gott.
Amen.
Das steht am Anfang und am Ende.
Amen. Vielen Dank. Amen. Weißt du eigentlich, was Amel auf Arabisch bedeutet? Hoffnungen. Ist das nicht faszinierend? Egal wie hoffnungslos oder unmöglich deine persönliche Situation erscheinen mag, gib die Hoffnung nicht auf, denn es gibt einen Gott, der dich sieht. Vielleicht steckst du auch in einer scheinbar ausweglosen Situation. Dann möchte ich dich heute an Jeremia 29,11 erinnern. Dort heißt es: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über dich habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um dir eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.